Ich hatte ja noch eine ganz andere Lesart für GmbH. Das habe ich durch die Krankheitszeit meiner Frau gelernt. Das heißt, geh mal, mach mal, bring mal, hol mal. Aber das meine ich nicht böse, sondern das war notwendig. Also auch das hat und Gemeinschaft oder Gemeinde mit begründeter Hoffnung, das sind wir. Wenn nicht wir, wer sonst? Und das, denke ich, können wir ausstrahlen. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Missionar arbeitete schon jahrelang bei den Papuas in der Südsee. Bei der Bibelübersetzung in die Sprache der Einheimischen fand er nicht den rechten Ausdruck für das Wort Hoffnung. Er suchte lange nach diesem Begriff, bis er eines Tages sein neugeborenes Kind zu Grabe tragen musste. Ein Papua-Junge, der zusah, wie der Vater seinen Sohn begrub, sagte zu dem Missionar: Ich sehe dich gar nicht weinen. Darauf der Vater: Warum denn? Wir werden uns wiedersehen. Unser Kind ist bei Gott. Und der Junge für sich: Ja, ich hörte es. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Über den Horizont hinausschauen. Ja, jetzt wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung übersetzen konnte. Wie übersetzt du Hoffnung? Was bedeutet das für dich? An welchen Stellen brauchen wir neue Hoffnung? So wie in Syrien, da ist jetzt ein ganz richtiger Aufbruch da, nur auch mit vielen Fragezeichen. Geht das schief oder eröffnet sich jetzt wirklich eine neue Chance auf diese ganze Befreiung, all das, was man aufarbeitet? Wo sehen wir über den Horizont hinaus, über das Denkbare, über das Menschenmögliche? Hoffnung. Welche Bedeutung Hoffnung haben kann, das wird in dem Brief deutlich, den Paulus vor vielen Jahrhunderten an die Christen in der Weltstadt Rom geschrieben hat. Rom, eine Weltstadt mit einem kunterbunten Völkergemisch. Römer, Griechen, Ägypter, Juden, Heiden, verschiedene Volksschichten, Sklaven, Freigelassene, Freie, mit mancherlei Rassen, Schwarze, Gelbe, Weiße und mittendrin Christen. Gemeinde mit begründeter Hoffnung. Zwar hatten alle denselben Glauben, ja, okay, aber nicht alle hatten dieselbe Lebensweise. Einige hatten jüdische Wurzeln und andere, ja, die kamen eigentlich aus dem Heidentum. Also da fehlte so der ganze Unterbau dessen, was wir im Alten Testament lesen. Das heißt, die einen waren in ihren Ansichten enger, weil da war eine Vorprägung da, und die anderen, sie hatten eine größere Freiheit, so beschreibe ich das mal. Paulus beschreibt sie als die Starken und die Schwachen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass das Spannungspotenzial in sich barg. Und das nicht nur in dieser Gemeinde. Und ich denke, wir können uns das munter, fröhlich ausmalen. Und jetzt kommt das Tröstliche, Herausfordernde, Ermutigende. Paulus findet einen Ansatz, um so ganz unterschiedliche Menschen miteinander zu verbinden. Und vielleicht seid ihr da schon längst drin, weil in einer Gemeinde auch so viele unterschiedliche Leute zusammenkommen. Unterschiedliche Prägung, Herkunft, unterschiedliches, was wir vorher schon wussten von Jesus, was wir im Laufe der Zeit mitbekommen haben. Vielleicht nicht so ein ganz buntes Völkergemisch, wiewohl auch Ansätze dazu haben wir. Aber was können wir lernen für das Miteinander der Gemeinde? Ich habe euch den Text mal nicht vorne vorbereitet, sondern ihr könnt zuhören oder wer sein Handy rauskramen will, mitlesen. An der Stelle sei es erlaubt. Römer 15, Abvers 4. Und das ist nicht eine Bibelübersetzung, sondern ich habe mir mal so einen Schlenker durch die Verse erlaubt, weil nicht alle oder jede Übersetzung das so gut wiedergibt. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir, also wir heute daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Ich spreche davon, dass Christus als ein Diener zu den Juden kam, um damit die Zusagen Gottes wahrzumachen. Das beweist, dass Gott treu zu den Versprechen steht, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Und er kam, damit auch die anderen Völker Gott für die Barmherzigkeit ehren, die er ihnen erwiesen hat. Das meinte auch der Psalmist, als er schrieb: Ich will dich preisen unter den Völkern, ich will deinem Namen Loblieder singen. Und an anderer Stelle: Freut euch, ihr Völker, gemeinsam mit seinem Volk. Und es heißt: Lobt den Herrn, all ihr Völker, lobt ihn, alle Menschen auf Erden. Und der Prophet Jesaja sagte: Der Spross oder der Trieb aus der Wurzel Isais, also des Vaters von Davids, da ist schon so eine ganze Verheißung angelegt, wird kommen und er wird über die Völker herrschen. Sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Habt ihr gemerkt? Da ist wirklich Hoffnung da. Paulus, ein hoffnungsvoller Mensch, der Blick über diesen Horizont hinaus, über das, was man sieht, greifen kann, erlebt, erleidet. Diese Hoffnung hat Hand und Fuß. Hoffnung für alle, eben halt nicht nur eine Bibelübersetzung, sondern mehr. Hoffnung hat Geschichte. Hoffnung hat etwas mit Zukunft zu tun, mit dem, was kommt, was wir erwarten. Wir sind Richtung Jahresende. 2025 hat schon ganz, ganz viele Schatten vorausgeworfen. Da sind schon viele Dinge längst vorgeplant. Aber hier geht es noch um mehr. Auf der einen Seite steht das, was wir planen. Jahresplaner, FEG Stade, ja. Was wir überlegen, was wir vorbereiten. Wir handeln heute, damit morgen etwas Bestimmtes passieren kann. Und auf der anderen Seite steht das, was Gott mit uns vorhat, mit dir wie mir, was wir vielleicht noch gar nicht erkennen können. Aber er hält etwas für uns bereit. Also Hoffnung, ja, Gott, du wirst es machen. Du bist auch im neuen Jahr mit uns unterwegs. Es wird wieder ein Jahr des Herrn. Hoffnung braucht Konkretion. Hoffnung hat es schwer, wenn wir nichts Greifbares in Händen haben. Wenn da kein Silberstreif am Horizont ist, nichts irgendwo. Und es fällt schwer, gegen allen Augenschein zu warten, zu leben, zu hoffen, zu vertrauen. Wir haben das gerade im biblischen Unterricht gehabt, wenn Abraham und Sarah Nachwuchs verheißen wird. Eigentlich jenseits dessen, wo man sagt, ja, da ist noch mit Nachwuchs zu rechnen. Und man, ihr wisst das alle, das funktionierte nicht ganz so. Und dann muss man Gott nachhelfen, zumindest haben sie es gemeint, und haben sehr viel Ärger damit produziert. Aber es stand eigentlich am Horizont. So seht die Sterne, sieht die Sterne am Himmel oder den Sand am Meer, so viele Nachkommen. Tja, Konkretion, da war was. Und Paulus weiß das auch. Er erinnert daran, dass es sehr wohl eine Grundlage für Hoffnung gibt. Das hat er nicht, dabei hat er nicht irgendeine ganz vage, naja, es könnte so Hoffnung vor Augen, sondern die Hoffnung auf unsere Erlösung. Die Hoffnung auf die endgültige Befreiung von allem, was uns jetzt von Gott trennt. Und manchmal scheint mir das unwahrscheinlich weit weg. Wir hören so eine Nachricht, da ist jemand verstorben. Ja, Erlösung. Und es ist gut zu wissen, wo Helmut abgeblieben ist. Ja, Hoffnung also auf eine Zukunft in der Nähe Gottes, das kann schon tragen, das hat schon Bedeutung. Und woraus wird so eine Hoffnung gespeist? So wie eine Kerze, sie braucht Nahrung, diese Hoffnung. Und für mich ist das grundlegend. Hoffnung aus Gottes Wort. Eben halt nicht nur die Bibel als eine Sammlung von vielen verschiedenen Büchern, sondern sie ist Gottes Wort. Sie ist Dokument genau dieser Hoffnung. Sie sagt uns, wer wir sind. Guck rein und du wirst entdecken, wer du von Gott und vor Gott bist. Sie zeigt uns auf, was Gott für uns tut, dass er auf uns wartet. Und wir können am Erleben und an den Erfahrungen von so ganz unterschiedlichen Leuten teilhaben. Und das wird nicht schön geredet, wir erleben Licht- und Schattenseiten in gleicher Weise. Und wir merken, hey, ich stehe gar nicht allein da. Ich muss das nicht alles ganz neu sozusagen entdecken, sondern ich darf anknüpfen. Hoffnung hat Geschichte. Meine Hoffnung knüpft an das an, was andere Menschen gehofft haben, was andere Menschen erlebt haben mit Gott. Und sie wird gestärkt durch das, was andere mit Gott auch erlebt haben. Ich denke an einen Zacharias und eine Elisabeth, die erlebt haben, nicht nur, ja, wir bekommen Nachwuchs, auch jenseits dessen, was man sich vorstellen konnte. Einen Simeon, eine Hanna, so die ganzen Adventspersonen, eine Maria. Hoffnung hat Geschichte. Hoffnung kommt in Geschichte rein. Und ich habe das hier so angedeutet, die Zitate, ich habe euch nicht die Bibelstellen genannt, sie finden sich auch nicht in allen Übersetzungen, aber viermal zitiert Paulus das Alte Testament. Und das ist interessant. Für die Hebräer besteht das Alte Testament aus drei Teilen. Aus dem Gesetz, den Propheten und eigentlich der ganzen Weisheitsliteratur, und dafür stehen auch die Psalmen. Also er zitiert aus dem ganzen Bereich des Alten Testamentes. Das heißt, es geht für ihn um eine ganz konkrete Hoffnung, was wirklich alles durchdringt, eine Hoffnung für die Gegenwart in Rom, für das Hier und Heute, für die damals. Paulus verankert hier eine Hoffnung für eine konkrete Situation einer Gemeinde. Unsere Übersetzung für uns ganz persönlich, die müssen wir treffen. Da sind wir dran. Die Hoffnung auf ein friedliches Miteinander von Juden und Heiden, so war es damals. Das heißt von Christen mit jüdischem Hintergrund und Christen mit heidnischem Hintergrund, also ohne Tradition. Und ich habe schon gesagt, das ist spannend. Und Absicht dahinter ist, dass durch diese Hoffnung aus Zuhörern Beteiligte werden und aus den Beteiligten Hoffende werden. Und Paulus führt alle zusammen zu dieser gemeinsamen Hoffnung. Also nicht hofft du man das eine und du hoffst das andere und vielleicht gibt das ja irgendwo so etwas wie eine Schnittmenge, sondern er versucht es zusammenzubringen. Hoffnung hat Geschichte. Und auch wenn die einen sozusagen Seiteneinsteiger sind, das haben wir heute auch. Nicht jeder hat eine lange christliche Tradition, christliches Elternhaus, Gemeindehintergrund oder FEG-Hintergrund. Nein, braucht es nicht. Es braucht mehr oder anderes. Hoffnung trägt einen Namen. So hieß es hier, der Spross oder dieser Trieb, ganz tolles Bild, aus der Wurzel Isais wird kommen und er wird über die Völker herrschen. Sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Das ist doch noch gar nicht erfüllt, oder? Dieser Spross, der war schon da. Ja, in Jesus. Er war schon da. Das heißt, aus dem Erfolg, aus dem erwählten Volk Gottes sollte dieser Retter kommen. Der Juden wie Heiden, der allen Menschen Anlass zur Hoffnung gibt. Und da merken wir es. Da blitzt ein Licht in der Geschichte auf, was wir jedes Jahr sozusagen neu anzünden. Jahrhunderte vor Christus wurde diese Hoffnung, diese Verheißung von Jesaja verkündet. Für Paulus ist das schon erkennbar. Der guckt schon zurück. Der sagt, ja, habe ich doch erlebt. Das hat mich, dieses Licht hat mich geblendet. Dieses Licht hat mich umgedreht. Dieses Licht hat mir eine neue Orientierung gegeben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist dieser versprochene, angekündigte Retter, und zwar für alle, Und das war auch damals noch spannend hinzubekommen, dass es eben halt nicht nur für das Volk Israel, für die Juden galt, sondern für alle. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Das ist so das neutestamentliche Pendant zu dem, was du gelesen hast aus Joel, aus Apostelgeschichte 4,12. Genau da geht es weiter. Auch wenn das längst noch nicht alle glauben, auch wenn längst noch nicht alle Völker ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Aber hier wird eine Hoffnung verankert, eine Hoffnung, die durch alle Unsicherheit unserer Gegenwart, und ich erlebe oder empfinde das so, mit so vielen Fragezeichen, nicht nur angesichts des neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, sondern was passiert eben in der Ukraine, wie geht es da weiter und wie sieht es aus rund um Israel? Haben wir das noch im Blick? Es ist und bleibt Gottes Volk. Wie sieht das aus? Hier wird eine Brücke gespannt, ein großer geschichtlicher Bogen, der uns sicher ans Ziel bringen wird. Das heißt, da, wo Gott mit uns gemeinsam sozusagen hin will. Und dieses ans Ziel bringen für jeden Menschen, Rückkehr zu Gott. Oder mit einem anderen Wort, dieses Hoffnung durch Jesus und ich muss sagen weiter, Hoffnung hat ein Zuhause. Und das ist dieses Zuhause, diese Geborgenheit bei Gott. Wenn, ich denke, das haben viele erlebt, wenn man mit Kindern irgendwo zu Besuch unterwegs ist, dann schärft man erstmal ein, wie sie sich dort zu benehmen haben. Man sagt ja auch manchmal, fühl dich wie zu Hause, aber benimm dich nicht so. Das ist so, ne? Mit allem, was man sich dann so vorstellt. Also nicht alles, was zu Hause erlaubt und möglich ist, was man miteinander aushält, das da können und wollen wir uns an anderer Stelle erlauben. Und Paulus, der geht einen Schritt weiter. Er bittet Gott darum, dass alle die gleiche Gesinnung haben. Ich komme gleich auf das Zuhause. Wie sie zu Jesus passt. Also mit anderen Worten, Leute, ihr könnt jetzt schon mal einüben, wenn ihr bei Gott zu Hause seid, was passt denn da rein? Das heißt, nicht dann mit einmal ganz uns verbiegen müssen. Ich gehe mal in dieses Bild rein, sondern übt, dass ihr, wie ihr euch im Hause eures himmlischen Vaters benehmen wollt. Ihr habt Zeit zum Üben. Heute, hier und jetzt, Adventszeit. Vorbereitungszeit. Ihr könnt an Jesus sehen, ihr könnt an Jesus sehen, wie das geht. Weil er hat in diesem Frieden, in dieser Einheit mit seinem Vater gelebt. Und es geht noch weiter. Über alle Unterschiede, alle Streitpunkte hinweg gibt es, da sind wir mit einer gemeinsamen Hoffnung, also da nicht nur einer begründeten, sondern einer gemeinsamen Hoffnung, einem gemeinsamen Lebensinhalt, und zwar der Lebensinhalt von Leuten in dieser GmbH, ist Gott zu loben. Und damit meine ich jetzt nicht unsere Lobpreiszeit, sondern da, wo wir einander begegnen, so unterwegs zu sein, dass Gott geehrt wird. Und das ist manchmal ganz schön polyphon, also sehr, sehr vielstimmig. Aber, und das hat Paulus vor Augen gesagt, das sollte einmütig passieren. Nicht ich auf meine Weise, du auf deine Weise und das liegt alles so weit auseinander, sondern einmütig gemeinsam, dass Gott sagt, ja, da fühle ich mich wohl bei euch, in eurer Gegenwart. Das ist nicht gegeneinander, das ist miteinander, wie aus einem Mund. Und dann hat es nämlich nichts mit singen können zu tun. Dann hat das etwas mit Herzenshaltung zu tun. Dann hat das etwas mit Gemeinschaft zu tun, mit einem Miteinander, was wir miteinander gestalten können. Also Hoffnung trägt einen Namen, klar, Jesus, für Zeit, für heute, für morgen. Und Hoffnung bewegt die Herzen. Was soll das bedeuten? Bei aller gemeinsamen Geschichte, gemeinsamen Erlebnissen, gemeinsamen Erfahrungen und selbst mit Jesus als unserem gemeinsamen Retter ist es ja noch und bleibt es spannend, diese Spannung zu gestalten oder vielleicht eben halt zu gestalten, trotz dieser vielen Unterschiede, trotz unserer Gegensätze, trotz dieses unterschiedlichen Denkens und Fühlens, Lebensgestaltung unserer Ziele, das macht ja auch vor uns Christen nicht halt. Also wenn wir dabei gehen würden, so immer so Kreise malen, das ist meiner und jetzt kommt der nächste, ich nehme nur jetzt nur mal meine Frau mit dazu, wie viel Überschneidungspotenzial gibt es da? Und dann kommt der nächste und dann weiter und wie kommen wir da mit dieser Unterschiedlichkeit auf einen Nenner? Sind diese Gegensätze unüberwindbar, unüberbrückbar? Juden und Heiden in Rom, das liest sich so schnell, aber Leute, das war alles andere als einfach. Oder guckt in die Gemeinde in Korinth rein. Wenn man Abendmahl miteinander gefeiert hat, das war alles andere als feierlich, was da lief. Unterschiedliche Traditionen, ja, unterschiedliche Stellung von Mann und Frau. Wo gibt es Chance, wo gibt es Hoffnung? Wie kommen wir da in unserem Miteinander zusammen und nicht so etwas aneinander vorbei, dicht dran? Sind diese Gegensätze wirklich so trennend? Und wo gibt es da eine Chance auf Hoffnung? Hoffnung ermöglicht Veränderung. Veränderung im Herzen. Vers 7 gab es schon mal als Jahreslosung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Leben wir das? Nehmen wir einander so an? Dass Jesus mich annimmt, ja, schrei ich ja hier, das will ich. Aber bin ich bereit, dich so anzunehmen, so wie du bist, so unverständlich für mich, so wenig nachvollziehbar, manchmal geradezu sperrig? Wie sieht das aus? Jesus hat uns angenommen, nicht weil wir das verdient hätten, nicht weil wir so einen perfekten, tollen Lebensstil an den Tag legen. Er hat uns mit einem Wort trotzdem angenommen. Obwohl vieles gegen uns spricht, er hat uns Zukunft, er hat dir Zukunft und Hoffnung geschenkt. Und das buchstabieren wir durch, was ihn das gekostet hat, durch sein Leiden, Sterben und natürlich auch Auferstehen. Aber ist uns das nicht viel zu selbstverständlich? Weiß ich doch, kenne ich. Ja, aber das hat ihn das gekostet, um dich anzunehmen. Du hast kein Recht drauf, du kannst es nicht einklagen. Es bleibt unverdientes Geschenk Gottes, dass er dich annimmt, so wie du bist. Können und wollen wir uns gegenseitig auch so annehmen, wie der andere, wie du bist, wie ich bin? Indem wir darauf verzichten, einander zu verurteilen? Indem wir uns unserer Verantwortung füreinander bewusst werden? Indem wir uns Gedanken darüber machen, wie wir einander Gutes tun können, dann könnte nämlich das, was du so als Stern oder Kreuz, das könnte auch zu einem dicken Pluszeichen werden zwischen uns. Also mit anderen Worten, haben wir Hoffnung füreinander. Also nicht, ich habe Hoffnung ohne dich, nein, für. Sind wir bereit, ein Licht der Hoffnung anzuzünden für den anderen, der mir vielleicht so absolut fremd ist, unverständlich erscheint, als Zeichen dafür, dass wir Gott zutrauen, dass er Veränderung schenkt, Herzen bewegt. Und zwar, Gott bewegt die Herzen, aber ich bete ja nicht darum, dass er den anderen so macht, wie ich ihn haben will. Leute, das wäre Chaos pur. Wenn Gott das bei jedem von uns so machen würde, sozusagen, ja, ich bete in die eine Richtung, Sabine betet in eine ganz andere Richtung und was weiß ich, Wolfgang in noch eine andere Richtung, das könnte ja nur schief gehen. Nein, es geht um mein Herz, um meine Veränderung, um meine Öffnung. Hoffnung für dich, Hoffnung für alle und nicht zuletzt, Hoffnung braucht Gebet. Also, weil es alles andere als selbstverständlich ist, alles andere als leicht, mit unserer eigenen Kraft ist es nicht getan. Und deshalb bittet Paulus auch, und damit möchte ich auch schließen, mit dieser Bitte, da möchte ich mich einklinken, die kriegt ihr vor Augen. Das ist der letzte Vers aus diesem ganzen Abschnitt. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden, dass er euch erfüllt, sodass eure Hoffnung, und ich habe eingefügt, gebe ich ja zu, füreinander, immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte an der Stelle das an das Gebet anknüpfen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Hoffnung geschenkt hast in Person und dass du diese Hoffnung für jeden Einzelnen von uns Menschen hast, aber nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für uns gemeinsam. Du hast Hoffnung für eine Welt. Wir leben in einer Zeit, die für uns unüberschaubar ist, aber wir dürfen sie auch gleichzeitig als Gnadenzeit nehmen, als Zeit zur Besinnung, als Zeit, wo Menschen ja, sich Gedanken machen können über dich, über ihr Leben, über Sinn und Ziel, über das, was sie antreibt, über die Hoffnung, die in ihnen ist, oder die Hoffnungslosigkeit, Licht oder Dunkel. Herr, und wir bitten dich, dass es für viele Menschen hell wird, dass sie bei dir Hoffnung entdecken und dass wir miteinander Lichter der Hoffnung für sie, füreinander, für uns selber anzünden, damit es hell und Licht wird durch dich. Schenk du Kraft, Mut und Vertrauen in dich dazu. Amen.